Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Haus Tannenhöhe.
Ja, herzlich willkommen zur Bibelstunde. Ich freue mich, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben bei dieser Hitze. Also für uns Schwestern ist es ja nicht so weit. Für mich ist es ungewohnt, hier zu sitzen. Ich dachte, ich probiere es mal aus. Als Rallye-Lehrer saß ich immer dann, wenn die Schüler eine Aufgabe hatten. In dem Fall kann ich das ja jetzt noch nicht machen. Aber nachher habe ich tatsächlich eine Aufgabe für Sie. Am Dienstag, glaube ich, war es. Da haben ja ganz viele die partielle Sonnenfinsternis verfolgt. Millionen waren begeistert. Und es wurde immer wieder gestaunt, wie präzise die Natur arbeitet und wie intelligent sie ist. Und ich verstehe nie, warum man nicht merkt, was das für ein dummer Gedanke ist. Wie kann Natur intelligent sein? Und deshalb wollen wir jetzt miteinander den ehren und groß machen, der wirklich intelligent ist und das alles geschaffen hat. Wir singen miteinander, du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, im grünen Liederbuch Nummer 6, 1 bis 4. Ja, es kommen noch einige, auf die warten wir noch. Ich habe jetzt leider keinen Witz, aber es macht ja auch nichts. Aber ich sage schon mal folgende Information. Also es gibt wieder Bibelkursabende und Sie haben sicher schon gelesen, dass es nicht mit dem Herrn Haniel Strebel ist. Er ist leider erkrankt, er musste operiert werden am Herzen und ist dankbar, wenn wir für ihn beten. Hier vorne ist auch noch Platz zum Sitzen. Okay. Also das würde ich dann auch jetzt gleich am Anfang machen. Und wer ein Programm haben möchte, das liegt also draußen vor. Wir beten. Herr Jesus, manchmal, da hast du ganz andere Pläne mit uns, als wir geplant haben. Und wir danken dir, dass die Operation bei Herrn Strebel gut verlaufen ist. Du weißt aber auch, wie anstrengend jetzt es noch immer für ihn ist, den wenigen Schlaf, den er hat und auch manche Schmerzen. Wir befehlen ihn dir an. Er ist dein Kind und wir vertrauen darauf, dass du ihn genesen lässt. Und wir erbitten auch für die ganze Familie, für seine Kinder, für seine Frau, dass du sie in dieser schweren Zeit begleitest, dass du sie segnest, dass du ihnen Kraft gibst für alle Herausforderungen, die damit verbunden sind. Und jetzt bitten wir dich auch um deinen Segen für uns, dass wir das hören können, was du jedem Einzelnen von uns wichtig machen möchtest. Wir danken dir für den Reichtum deiner Gnade. Amen. Miteinander lesen wir jetzt noch den Psalm 130. Aus der Tiefe schreie ich zu dir, Herr. Herr, höre meine Stimme. Schenk meinem lauten Flehen ein offenes Ohr. Wenn du, Herr, die Sünden anrechnen willst, wer kann dann noch vor dir bestehen, o Herr? Doch bei dir gibt es Vergebung, damit die Menschen dir in Ehrfurcht begegnen. Ich hoffe auf den Herrn, ja, aus tiefster Seele hoffe ich auf ihn. Ich warte auf sein rettendes Wort. Von ganzem Herzen sehne ich mich nach dem Herrn, mehr als die Wächter sich nach dem Morgen sehnen. Ja, mehr als die Wächter nach dem Morgen. Israel, hoffe auf den Herrn, denn der Herr ist voll Gnade und immer wieder bereit, uns zu erlösen. Er allein wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. Wir singen jetzt miteinander: Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn. Das finden Sie im grünen Liederbuch Nummer 59, 1 bis 3. 59, und wir singen die Strophen 1 bis 3. Ja, wir haben allen Grund, Gott anzubeten. Auch jetzt in dieser Mittagswärme und wenn das Mittagessen sich so langsam heruntersetzt und man müde wird. Also wenn Sie einen kleinen Mittagsschlaf nebenbei machen, es macht mir nichts aus. Man kann die Bibelstunde nachhören. Ich bemühe mich, wach zu bleiben. Es ist ja Urlaubszeit. Und in meinem Bekanntenkreis, da reiste jemand an die Bretagne, einen Tag nach dem anderen immer woanders und hat dann lauter Bilder geschickt, also Kirchen, Klöster, Städte, die Küste und so weiter. Als Vielgesehene kehrte sie dann erschöpft und begeistert zurück. Freut sich schon auf den nächsten Urlaub. Ja, es gibt ja viel Sehenswertes, Wunderschönes, Wunderbares, Glanzvolles, Geschichtsträchtiges, Bewundernswertes. Aber es kommt nicht im Entferntesten an das heran, was einst ein paar einfache Männer in Israel sahen: die Herrlichkeit Gottes. Der Fischer und der Jünger Johannes kannte aus dem Alten Testament die Aussagen Gottes über sich selbst. Ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld, meine Liebe und Treue sind groß. Als er dann mit seinem Bruder Jakobus und vielen anderen Jesus nachfolgten, da erkannten sie das Erstaunliche und das Herrliche. Er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit, und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn, gegeben hat. Aus seiner Fülle haben wir ja alle geschöpft. Eine Gnade folgte auf die andere. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, Gottes Gnade und Wahrheit kamen durch Jesus Christus. Es geht um das Thema Gnade. Ich beschäftige mich seit Wochen damit und ich werde überhaupt nicht fertig. Deshalb kriegen Sie heute nur erstmal so einen ersten Teil mit. Mein erster Punkt, und es gibt nur zwei, nicht, dass Sie denken, oh, wie lange dauert das noch. Also, Gottes Gnade ist mächtiger als die Macht der Sünde. Gottes Gnade ist mächtiger als die Macht der Sünde. Gnade gehört zur Wirkungsweise Gottes. Und in Jesus Christus ist diese Gnade in vollem Umfang für uns sichtbar geworden. Gottes Schönheit, Liebe, Heiligkeit, Gerechtigkeit, Güte, Treue, Barmherzigkeit, mit einem Wort seine Herrlichkeit, offenbart er uns in seiner Gnade in Jesus Christus. Gnade ist die Wirkungsweise Gottes. Und deshalb hat auch der Engel Weihnachten gesagt: Ich verkündige euch eine große Freude. Euch ist heute der Retter geboren. Denn mit Jesus beginnt die Zeit der Gnade. Wir machen eine kleine Rückschau. Vieles ist Ihnen bekannt, aber wir müssen manche Dinge immer wieder hören. Ich erinnere uns daran, dass wir ursprünglich Gottes Herrlichkeit als Menschen bekommen haben. Adam und Eva hatten diese Herrlichkeit Gottes durch ihre Ebenbildlichkeit. Paulus sagt dann: Wir Menschen haben diese Herrlichkeit verloren. Warum? Weil der Mensch selbst herrlich sein wollte, ohne Gott. Und seitdem lebt ja jeder Mensch unter der Herrschaft und Macht der Sünde. Denn die menschliche Selbstherrlichkeit trägt den Charakter der Sünde in sich. Und bis heute werden in den Kriegen tausende Soldaten und Menschen geopfert, damit die Selbstherrlichkeit einiger weniger befriedigt wird. Der Pfarrer Klaus-Jürgen Diehl hat zum Thema Sünde Folgendes gesagt. Die Sünde hat universalen Charakter. Sie gehört zur Grundbefindlichkeit eines jeden Menschen. Der Mensch als Sünder ist zwar fähig zu einzelnen guten Taten, aber nicht zum Guten schlechthin, weil sein Wesen von der Sünde durchsäuert ist. Ich weiß nicht, ob Sie sich schon mal so gesehen haben. Ein Wesen, das von der Sünde durchsäuert ist. Denn eigentlich sind wir doch ziemlich nett. Die Folge unseres menschlichen Dilemmas ist für uns Gottes Gericht mit Endstation Hölle. Viele erleiden schon hier auf dieser Erde Höllenähnliches, weil sie das Zerstörerische der Sündennatur tagtäglich erleben, in Gewalt, Gehässigkeiten aller Art, in Verfolgung und anderen Nöten. Doch viel schlimmer, das wissen wir, ist das ewige Getrenntsein von Gott. Und Jesus beschreibt diesen Zustand mit Heulen und Zähneklappern im Feuerofen. Er sagte, der Menschensohn wird seine Engel senden und sie werden sammeln aus seinem Reich alle Ärgernisse und die, die da Unrecht tun, und werden sie in den Feuerofen werfen, da wird sein Heulen und Zähneklappern. Und dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich. Wer Ohren hat, der höre. Und das wünsche ich uns, dass wir heute gut zuhören können, was Jesus uns über die Gnade Gottes sagt. Wie geht jetzt der Mensch mit seiner Gottverlorenheit um und wie gehen wir mit unserer Sündhaftigkeit um? Seit jeher versucht der Mensch in seiner Verlorenheit auf unterschiedliche Weise, sich selbst mit Gott zu versöhnen und geht dabei sehr oft gnadenlos vor. In alten Religionen wurden tausende Menschenopfer gebracht, meist waren es Kriegsgefangene, aber auch viele Kinder, Frauen und junge Männer. Sie haben hier eine Abbildung vom Aztekenreich um 1450. Die Azteken führten sogenannte Blumenkriege, nur um Kriegsgefangene zu machen, die sie dann den Göttern opferten. Der religiöse Mensch versucht alles, um seinen Gott gnädig zu stimmen, egal aus welcher Kultur er kommt und welchen Gott er anbetet. Und obwohl wir als Christen wissen, dass wir uns Gottes Zuwendung nicht durch eigene Anstrengung verdienen können oder den lebendigen Gott irgendwie gnädig stimmen können durch unser Verhalten, steckt doch in uns der Versuch, durch eigene Anstrengung vor Gott gut dazustehen. Kennen Sie das von sich? Also, ich habe mich dabei erinnert, als ich in die Grundschule ging. Wir hatten Rallye-Unterricht und da ging es ums Thema Gebet. Und dann waren wir auf dem Weg nach Hause, wir mussten so 3 Kilometer zu Fuß laufen und meine Schulkameradin und ich, wir haben uns aufgezählt, wie viele Gebete wir kannten. Und ich habe noch dieses Gefühl, wir kamen uns sehr fromm vor und ich kam mir noch frömmer vor, weil ich ein Gebet mehr wusste. So sind wir, und zwar nicht nur als Kinder, so sind wir auch als Erwachsene. Wir wissen es von Martin Luther, der alles getan hat, um Gott gnädig zu stimmen. Und ich denke, wir kennen es auch als Christen, wo wir uns bemühen, gut dazustehen, manchmal vor anderen Christen. Wir bemühen uns einfach, ein guter Christ zu sein. Das ist auch in sich eigentlich nicht falsch, wenn wir es aus Gnade tun. Und dazu heute ein bisschen mehr. Ich finde es wichtig, dass wir uns immer wieder prüfen, auch, ja, warum mache ich das eigentlich? Warum mache ich Ehrenämter? Und ich bitte Jesus immer wieder und sage, deck mir doch meine falschen Motive auf. Oh, das ist manchmal ganz schön beschämend. Ich nenne jetzt einfach mal ein paar Beispiele. Wer Moral und das Halten der Gebote ganz wichtig findet, aber dann meint, er steht jetzt moralisch und ethisch ganz gut vor sich selbst da, der macht das Ganze zum Götzen. Denn er braucht Gottes Gnade nicht. Ihm geht es nicht um die Liebe zu Gott, sondern derjenige meint im tiefsten ein Recht auf den Himmel zu haben, weil er sich ja solche Mühe gibt, die Gebote zu halten und ein gutes Leben zu führen. Er hält die christlichen Regeln ein und merkt nicht, dass er am ersten Gebot vorbeilebt. Er erliegt der Selbstgerechtigkeit, so wie Jesus es in dem bekannten Gleichnis schildert. Und dann erzählte Jesus ein paar Leuten, die sehr selbstgerecht waren und allen anderen mit Geringschätzung behandelten, folgendes Gleichnis. Zwei Männer gingen in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Steuereintreiber. Der stolze Pharisäer stand da und betete: Ich danke dir, Gott, dass ich kein Sünder bin wie die anderen Menschen, wie die Räuber und die Ungerechten, die Ehebrecher oder besonders wie dieser Steuereintreiber da. Denn ich betrüge niemanden, ich begehe keinen Ehebruch, ich faste zweimal in der Woche und gebe dir regelmäßig den zehnten Teil von meinem Einkommen. Merken Sie es? Ich, Gott, was tue ich nicht alles für dich? Der Steuereintreiber dagegen blieb in einigem Abstand stehen und wagte nicht einmal den Blick zu heben, während er betete. O Gott, sei mir gnädig, denn ich bin ein Sünder. Gott kann und will dem reuigen Sünder gnädig sein. Dem selbstgerechten Menschen gegenüber kann er es nicht. Wer nicht auf die vollkommene Erlösung durch Jesus Christus für sein Leben und Sterben vertraut, steht auf verlorenem Posten. Es fällt uns Menschen sehr schwer, allein aus Gnade zu leben. Erst eine totale Kapitulation unter dem Kreuz Jesu eröffnet den Zugang zum Raum der Gnade. Kennen Sie das? Man poliert sein Ich auf, indem man die Fehler und Schwächen anderer aufzählt oder gerne darüber tratscht, natürlich als Gebetsanliegen. Oder denken Sie, dass Gott Ihre Gebete nicht erhört, wenn Sie nicht fromm genug waren, wenn Sie nichts vorzuweisen haben, wenn Sie sich unwürdig fühlen? Vertrauen Sie der Gnade Gottes bitte immer und überall. Sie gilt für jeden von uns gratis. Das ist der Grund unserer Freude. Denn für Gott allein gilt die Gerechtigkeit, die Jesus am Kreuz erworben hat. Ich verlasse mich in keinster Weise auf irgendetwas in mir selbst, sondern ich vertraue auf das, was Gott mir in Jesus Christus zuspricht. Ich habe dich erlöst, du gehörst mir. Jesus hat meine Schuld getragen und trägt sie Tag für Tag. Er hat für meine Sünde mit seinem Leben bezahlt. Ein leistungsorientiertes, christliches Denken, ich bin, was ich schaffe, lebt an der Gnade vorbei und lebt im Selbstbetrug. Paulus sagt, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Mein Ruhm ist, dass Gott in seiner Gnade mich erlöst hat und ich sein geliebtes Kind bin und Sie auch. Wenn Sie diese Erlösung angenommen haben, und davon gehe ich aus, das genügt. Wir sind geliebte Gotteskinder. Und wenn Sie jetzt immer noch nicht strahlen, dann haben Sie es noch nicht verstanden. Ja, wir sind geliebte Gotteskinder. Das reicht. Seine Gnade macht das. Mehr brauchen wir nicht. Auch nicht in dieser müden Zeit. In Römer 5 heißt es, Gerade dort, wo sich die ganze Macht der Sünde zeigte, ist die Gnade noch sehr viel mächtiger geworden. Wunderbar. Gottes Gnade ist mächtiger als jeden Blödsinn, den wir auch als Christen tun. Ich möchte es noch uns einmal an einer Geschichte deutlich machen. Vielleicht hilft sie uns, den Reichtum der Gnade Gottes besser zu verstehen. Ich habe hier nochmal diese Selbstgerechtigkeit. Ich versuche durch meine Anstrengungen Gott zu gefallen. Und mein Ruhm ist, was ich für Gott tue. Das ist selbstgerecht. Ich muss nochmal, ich habe mal vergessen, hier das weiterzumachen. Nein, mein Ruhm ist, was Jesus für mich tat. Jesus ist meine Gerechtigkeit. Gott schaut nichts anderes an. Und jetzt kommen wir zu diesem Hauptvers heute. Gerade dort, wo sich die ganze Macht der Sünde zeigte, ist die Gnade noch sehr viel mächtiger geworden. Also, jetzt komme ich zu der Geschichte. Der 6-jährige Sohn eines Mannes wird von einem Verbrecher entführt und ermordet. Wie unvorstellbar groß muss das Leid sein. Und vermutlich wird dieser Vater, und das kann jeder von uns verstehen, den Mörder zutiefst hassen. Der Täter wird gefasst und verurteilt. Das ist die Gerechtigkeit des Gesetzes. Aber der Vater des ermordeten Sohnes zahlt für den Mörder eine hohe Kaution und kauft ihn frei. Der Mörder wird entlassen. Der Vater vergibt dem Mörder, nimmt ihn in sein Haus auf und adoptiert den Mörder seines Sohnes als sein eigenes Kind. Können Sie sich das vorstellen? Menschlich gesehen, nein. Aber wir wissen, so ist Gott. Wir sind die Mörder seines Sohnes. Er vergibt uns, adoptiert uns als sein Kind. Das ist Gnade. So ist Gott. Er hat durch den Tod seines Sohnes uns freigekauft von der Macht der Sünde. Er hat uns unsere Lebensschuld vergeben und tut es jeden Tag und hat uns als seine Kinder adoptiert. Die einzige Bedingung: der Mörder muss dem Vater glauben, dass die Schuld getilgt ist, und er muss das Geschenk der Gnade annehmen. Gehen wir zurück zur Geschichte. Wie geht nun der adoptierte Mörder mit dem Geschenk der Gnade um? Vielleicht ist da ein Rest Misstrauen, ob der Vater sich nicht doch eines Tages an ihn rächt. Und um dem vorzubeugen, bemüht er sich redlich, dem Vater alles recht zu machen. Er übernimmt jede Arbeit, die der Vater ihm gibt, versucht irgendwie, das zugefügte Leid zu mildern und hat doch keinen Frieden. Die eigene Schuld steht Tag für seinen Augen. Und das ist die Gefahr mancher Christen. Die Erlösung wurde angenommen, aber man bemüht sich weiterhin, aus eigener Kraft Gott zu gefallen und die Vergebung durch gute Taten zu verdienen. Man verlässt sich nicht auf die Liebe des Vaters, sondern auf seine guten Taten als Christ, ohne zu wissen, ob Gott der Vater mit ihm zufrieden ist. Unfreiheit pur. Die Geschichte geht weiter. Eines Tages hält der ehemalige Mörder es nicht mehr aus und verschwindet. Er bedient sich vorher im Safe des Vaters mit einer Menge Geld, er nimmt also die Gaben des Vaters und reist in eine andere Stadt. Er kann von dem, was er dem Vater genommen hat, ganz gut leben. Aber auch da findet er keinen Frieden. Er wird zum Alkoholiker, weil er vergessen will, vertrinkt das Geld und schläft bald auf der Straße. Eines Tages rüttelt ihn ein Mann wach und er erkennt voller Schrecken den Vater. Und der Vater bittet ihn: Komm nach Hause, mein Sohn, du bist mein geliebtes Kind, ich habe dir schon lange verziehen. Ich kann nicht, antwortet der ehemalige Mörder, meine Scham ist zu groß, ich kann mir das nie verzeihen, was ich dir angetan habe. Und der Vater bittet wieder: Lass doch deinen Stolz hier im Dreck der Straße zurück und nimm die Gnade an, die ich dir geschenkt habe. Mit mir und bei mir kannst du neu anfangen. Was Jesus für uns getan hat am Kreuz, ist der mächtigste Gnadenakt, den es je gegeben hat und den wird es nie wieder geben. Seine Gnade ist mit jeder Schuld und Sünde fertig geworden. Und ich hoffe, dass jeder diese Gnade angenommen hat, der dies hört. Ein neues Leben mit ihm. Es gibt nichts Herrlicheres. Ich fasse uns den ersten Punkt nochmal zusammen. Erstens, ohne Gott sind wir der Hölle ausgeliefert. Zweitens, unsere eigenen Anstrengungen, Gott gnädig zu stimmen, genügen nie. Drittens, Jesus hat alles für uns getan und deshalb gilt allein Jesus, allein seine Gnade, vertrau ihm. Und das singen wir uns jetzt nochmal zu. Mir ist Erbarmung widerfahren, 254, die Strophen 1 bis 4. 254, 1 bis 4, mir ist Erbarmung widerfahren. Ja. Ja, eigentlich können wir jetzt gehen, ja. Jetzt haben wir die Gnade und die Barmherzigkeit, jetzt haben wir alles. Jetzt, ach, gehen sollen sie ja gar nicht, es gibt ja hinterher Kaffee. Also, aber wir kommen nochmal zum zweiten Punkt. Gnade, die Grundlage des neuen Lebens. Aber bevor wir das nochmal genauer anschauen, müssen wir ja eigentlich nochmal auch richtig verstehen, was ist denn Gnade? Also in der Schlachterübersetzung kommt das Wort ungefähr 300 Mal vor. Da wissen wir, ist also ein sehr häufiges Wort. Und wenn wir im Urtext das Wort Gnade anschauen, dann ist das etwas, was erfreut. Es bezeichnet ein Verhältnis des Wohlwollens und der Barmherzigkeit. Also wenn ein König einen Verbrecher begnadigt, dann zeigt er, dass er ihm gegenüber barmherzig ist. Der Verbrecher hat sich seine Freiheit nicht verdient. Und wenn ein König einem bevorzugten Minister einen tollen Posten schenkt, dann zeigt das, dass der Minister in der Gunst des Königs steht. Er erlebt also seine Gnade. Und wenn mir jetzt jemand von Ihnen ein Auto schenkt, stehe ich in seiner Gunst. Das ist auch Gnade. Jemand hat es so toll formuliert: Das Neue Testament versteht unter der Gnade Gottes immer sein unmittelbares Eingreifen, Helfen und Geben. Wo Gnade ist, ist göttliche Fülle. Das muss man ein bisschen sacken lassen. Für die, die zuhören, sage ich es aber nochmal. Das Neue Testament versteht unter der Gnade Gottes immer sein unmittelbares Eingreifen, Helfen und Geben. Wo Gnade ist, ist göttliche Fülle. Also die Grundlage unseres Glaubens ist nicht unsere Frömmigkeit. Es ist Gnade. Und allein, dass wir schon diese Wahrheit glauben können, ist Gnade. Das hat nichts mit unserem Intellekt oder mit unserer Klugheit zu tun. Darüber hat ja Jesus gejubelt, dass gerade die Unklugen, die weniger Intelligenten, die Einfachen, dass Gott sich ihnen offenbart. Ich finde das so toll. Ich finde es furchtbar, wenn ich klug sein muss, um Gott zu begreifen. Wenn ich ein Haus bauen will, dann brauche ich ja dafür ein festes Fundament, also eine solide Grundlage. Wenn ich stärkere Muskeln bekommen will, brauche ich eine Grundlage, eine eiweißreiche Kost. Schokolade macht es leider nicht. Das feste Fundament unseres Glaubens ist Gnade. Durch ihn haben wir freien Zugang, heißt es in Römer 5, durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, also durch Jesus, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir auch das in Anspruch. Sie ist die Grundlage unseres Lebens als Christ. Das finde ich so entlastend. Das neue Leben lebt aus Gnade. Und Gnade ist Gottes unverdientes Geschenk. Gnade ist auch das, was uns erfreut. Gnade ist göttliche Fülle. Und wir stehen in der Gunst des allerhöchsten Königs Jesus. Deshalb können wir sehr aufrecht durchs Leben gehen, weil wir Kinder Gottes sind. Ich möchte uns dazu jetzt nochmal zur Vertiefung, Entschuldigung, ich bin so mit dem Text beschäftigt, dass ich die Folien immer vergesse. Also ich lese das jetzt nochmal vor. Selbstgerechtigkeit, ich will und muss durch meine Kraft. Und Gnade, ich will und kann durch Gottes Kraft. So kann man es sich auch merken. Ja? Also wenn ich als Christ denke, ah ja, ich muss doch jetzt aber, weil ich bin doch Christ, also ich muss doch jetzt beten, ich muss doch jetzt stille Zeit machen, ich muss doch jetzt dies und das tun. Nö, ich will stille Zeit machen. Ich will jetzt beten. Und das kann ich durch Gottes Kraft, durch seine Gnade. Es geht um unseren Willen. Es geht nicht um unsere Frömmigkeit. So, jetzt komme ich aber zum Epheser-Text. Hier ist nur ein Teil. Ich lese alles. Doch Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden. Denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt und wir gehören nun mit Jesus zu seinem himmlischen Reich. Bitte schön, wir sind schon vom Tod auferstanden. Ja? So wird er für alle Zeiten an uns seine Güte und den Reichtum seiner Gnade sichtbar machen, die sich in allem zeigt, was er durch Christus Jesus für uns getan hat. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigener Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. So, wunderbar. Das ist das Fundament des neuen Lebens. Das neue Leben will ja gelebt werden, sonst ist ja kein Leben, dann ist ja tot. Dann ist es glaubenslose Theorie. Und deshalb schreibt Paulus noch etwas ganz Wichtiges weiter. Wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Jesus Christus neu geschaffen, damit wir gute Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Also alles, was Sie Gutes tun, hat Gott schon vorbereitet. Bilden Sie sich bloß nichts ein. Also ich mir auch nicht. Ja? Wir dürfen natürlich stolz sein, aber dann sollen wir stolz sein auf Gott. Ich sage da manchmal, oh, wunderbar, Herr, du hast meine Trägheit überwunden. Ich bin nämlich gerne faul von Natur aus. Ja, ehrlich, also auch wenn ich Diakonisse bin. Ich bin ein Phlegmatiker. Wer ist es von Ihnen auch? Ach, wunderbar, es gibt ja auch einige. Ja, wir sind nur ein Viertel der Menschheit. Die anderen sind anders. Ich bin auch sehr dankbar, dass drei Viertel anders sind. Die schaffen dann für mich. Also, es geht drum. Wir empfangen die Gnade. Sie kennen alle den römischen Brunnen, dieses Bild, ja? Wir empfangen die Gnade und unsere Aufgabe ist es, nur diese Gnade weiterzugeben, die Gott will. Manchmal, das sage ich jetzt ganz ehrlich, habe ich so unter meiner Schuld gelitten. Auch wenn man älter wird, da erkennt man ja noch viel mehr, was man für einen Blödsinn auch in der Vergangenheit getan hat. Und Gott hat zu mir dann gesagt, du, habe ich alles vergeben. Das Einzige, worauf du achten musst, ist deine Trägheit. Seitdem achte ich drauf und weiß, durch Gnade kann ich sie überwinden. Und jetzt ist ja die Frage, wie leben wir das? Und da fand ich das sehr hilfreich. Eine amerikanische Bibellehrerin, habe ich noch nie vorher gehört, sie heißt Jackie Hudson, die hat gesagt, Gnade konzentriert sich auf das Wesen und Wirken Gottes. Wir selbst messen uns nicht mehr so viel Bedeutung zu. Ja, also wenn Ihnen das gelingt oder wenn Sie merken, ach, ich denke ja gar nicht mehr so viel an mich oder ich kümmere mich auch nicht mehr so viel oder ich stehe gar nicht mehr so oft vorm Spiegel, wir Frauen, ja, dann merken wir und ich beschäftige mich mehr mit Gott und freue mich an seinem Wesen und wie toll er ist, wow, und was er heute schon wieder alles fertig gebracht hat, dann leben wir die Gnade. Wir können uns dazu auch immer wieder ermutigen. Ich konzentriere mich auf die Gnade mehr als auf das, was ich meine, tun zu müssen. Ich nehme täglich aus der Lebensfülle, die Jesus gibt. Und so kann ich leben, dass Gott Freude an mir hat. Und dann gebe ich diese Gnadenfülle an andere weiter. Wir kennen ja alle das wichtigste Gebot. Du sollst den Herrn, dein Gott, von ganzem Herzen lieben, mit all deiner Kraft, von deiner ganzen Seele, mit all deinen Gedanken. Und das zweite Gebot ist ihm gleich, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Tja, den anderen lieben wie mich selbst. Dazu brauchen wir sehr viel Gnade. Denn, so habe ich gelesen, wenn ich einem anderen diese Gnade gewähren will, dann muss ich ihn annehmen, wie er ist. Also ich habe da schon ein paar Menschen in meinem Umfeld, wo es mir schwerfällt, sie anzunehmen, wie sie sind, weil die anders sind als ich. Und zwar unmöglich anders. Aber anstatt mich über sie aufzuregen, weil sie ja so blöd sind, kann ich Jesus um die Gnade bitten, sie annehmen zu lernen, wie sie sind. Ich kann ihnen sagen, es funktioniert. Das ist richtig befreiend. Wenn ich den anderen dann denke, ja, so ist sie. Und jetzt gib mir die Gnade, mit ihr umzugehen. Oder vergleichen und bevormunden. Das ist ja bei uns Frauen so ganz schlimm mit dem Vergleichen. Bevormunden, du musst dich so verhalten, wie ich es für gut befinde. Verhindern auch ein gnädiges Verhalten und eine liebevolle Einstellung zum Mitmenschen. Aber dazu ein anderes Mal mehr. Weil jetzt haben wir genug gehört. Jetzt kommt die Hausaufgabe. Draußen, Hausaufgabe ist eigentlich ein blödes Wort, aber ich möchte Sie einfach einladen, mit mir dieses Experiment zu machen. Ich mache es schon ein paar Tage. Es geht tatsächlich. Also ich habe am 1. November wieder Bibelstunde und da kommt das Thema Wachsen in der Gnade. So viel Zeit gebe ich Ihnen. Ja, und da steht jetzt drauf, und das bete ich gerade fast jeden Morgen, wenn ich es nicht vergesse, füll uns früh mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Na, das ist doch ein Gebet. Und das beten wir jetzt jeden Morgen? Oder lass mich am Morgen hören, deine Gnade, denn ich hoffe auf dich. Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll, denn mich verlangt nach dir. Also es ist interessant, Sie können sich mal in der Bibel alle das Wort Gnade umschreiben, wie oft das Wort Gnade vorkommt. Und dann sagt Paulus im 1. Korintherbrief, ich kann gar nicht aufhören, Gott für die Gnade zu danken, die euch durch Jesus Christus gegeben ist. Durch ihn seid ihr in allem Reich beschenkt, in aller Lehre und in aller Erkenntnis. Die Botschaft von Christus ist zur Kraft in eurem Leben geworden. Also da steht da alles drauf, nehmen Sie sich mit, kleben Sie es irgendwo hin, wo Sie es nicht vergessen und dann notieren Sie sich mal, was die Gnade mit Ihnen macht. Und wenn Sie mögen, geben Sie es hier im Mutterhaus ab, ich heiße Schwester Gieselheid, und, aber wenn es nicht zu privat ist, und ich baue das ein bisschen in diese Bibelstunde ein am 1. November. Und wenn es so viel ist, dann machen wir eine Lesebibelstunde mit all dem, wie Gott gewirkt hat. Und das Wachsen in der Gnade nehmen wir dann andermal durch. Aber das wäre einfach schön, wenn wir uns daran aneinander auch freuen, wie Gottes Gnade wirkt. So, und jetzt singen wir uns miteinander auch das Gebet zu Allein deine Gnade genügt. Ich bete uns. Herr Jesus, und jetzt bitten wir dich, dass du das Gehörte und dein Wort tief in unsere Herzen senkst, damit wir wirklich im Alltag lernen, aus deiner Gnade und mit deiner Gnade zu leben. Wir loben und preisen dich darüber, dass du uns so sehr liebst. Und wie du wollen wir lernen, so zu leben, dass unser himmlischer Vater geehrt wird. Amen. Ich würde jetzt den Segen sprechen und wer kann, den bitte ich dazu aufzustehen. Der Gott aber, der euch seine Gnade auf jede erdenkliche Weise erfahren lässt und der euch durch Jesus Christus dazu berufen hat, an seiner ewigen Herrlichkeit teilzuhaben, auch wenn ihr jetzt für eine kurze Zeit leiden müsst, dieser Gott wird euch mit allem versehen, was ihr nötig habt. Er wird euch im Glauben stärken, euch Kraft verleihen und eure Füße auf festen Boden stellen. Amen. Gottes Gnade und Frieden sei mit euch. Nächste Woche ist Schwester Renate dran. Nein? Schwester Heidemarie? Oh. Ach so, es hat sich geändert. Macht nichts, die Bibelstunden sind auch sehr gut. Also, Sie verstehen den Spaß. Gut. Vergessen Sie den Zettel nicht und guten Appetit. Es wird jetzt eingeladen.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.